Es geht um Menschen, die ich genauso wenig kenne wie du. Es sind die Menschen, denen du beim Bäcker, auf der Straße und im Treppenhaus begegnest. Und von denen du nicht weißt, wohin sie gehen, wie sie leben, wohin sie wollen. Diese Menschen treffe ich für genau ein Gespräch, um das herauszufinden. Hi und schön, dass du wieder da bist. Wer wir sind, der Podcast, ist aus der Kreativpause zurück und ich kann es kaum erwarten, mit dir in ein weiteres Jahr voller spannender Geschichten einzutauchen. Dabei wissen weder ich noch meine Gäste so richtig, wo uns das Gespräch hinführen wird. Jede Podcast-Folge ist demnach eine kleine Entdeckungsreise, bei der wir gemeinsam in die Lebenswelten meiner Gäste eintauchen. Also sei gespannt auf die Menschen, die ich in den nächsten Folgen treffen darf. Ich verspreche dir, es wird interessant, überraschend und vielleicht auch mal herausfordernd. Aber vor allem wird es echt und persönlich. Also mach's dir gemütlich, schnapp dir einen Kaffee oder was auch immer dir schmeckt und lass uns gemeinsam in die Geschichten von Wer wir sind eintauchen. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Dann möchte ich meinen heutigen Gast, den Emre, begrüßen. Emre, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Ich bin schon sehr gespannt, wohin uns unser Gespräch heute führen wird. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gern. Dann starten wir für die HörerInnen mit der altbekannten, altbewährten allerersten Frage. Wer bist du?
Wer bin ich? Mein Name ist Emre Çelik. Emre bedeutet Freundschaft oder Kamerad auf Türkisch und ich habe die Bedeutung erst vor kurzem kennengelernt und finde, dass die Bedeutung sehr gut zu mir passt, weil ich immer versuche, ein sehr guter Freund und Kamerad mit mir selbst zu sein, aber auch mit meinen Freundschaften und Beziehungen im Leben. Und ich setze mich für eine Welt ein, die uns für das sieht, was wir sind. Eine Welt, die uns auf Augenhöhe sieht, nicht von oben herab. Eine Welt, die ehrlich ist. Und Ehrlichkeit begleitet mich schon mein ganzes Leben lang. Also ich war immer ehrlich zu mir selbst. Ich war ehrlich in meinen Beziehungen. Ich war ehrlich mit meinen Freunden. Ich war ehrlich mit meinen Jobs. Obwohl wir in einer Welt leben, die Ehrlichkeit eigentlich fast schon bestraft. Mhm. Und das sind so Werte, die mich in meinem Leben immer wieder vorangetrieben haben und die mich zu der Person gemacht haben, die ich heute bin. Ich bin wirklich glücklich. Ich bin mit mir selbst sehr im Reinen. Ich bin sehr optimistisch, auch wenn es oft die Zeit nicht so zulässt. Und ich bin einfach dankbar für alles. Genau. Mhm. Und mit all diesen Prinzipien setze ich mich eben für eine bessere Welt ein, mit all der positiven Energie, die ich habe, um Menschen auf der Reise zu begleiten, die vielleicht noch nicht so weit sind.
Mhm. Wie hättest du die Frage, wer bist du, vor, sagen wir mal, 10 Jahren beantwortet?
Also wir leben in einer Welt, die uns eben nicht für das sieht, was wir sind, sondern immer nur für das, wie jemand sein sollte. Und Menschen sprechen mir Attribute zu. Also beispielsweise sagen sie, okay, das ist eine männlich gelesene Person, deswegen ist er jetzt ein Mann und deswegen muss dieser Mann eben bestimmt stark sein. Der Mann darf keine Emotionen zeigen, der muss immer allwissend sein. Man hat mir einen Namen gegeben, Emre, aber es ist mein Name, das bin ich. Das ist nur ein Name, der mich begleitet auf der Reise. Meine Identifikation ist so viel mehr. Ich beinhalte ganze Ökosysteme in mir und ich erwarte eben in meinen Freundschaften oder in meinen Beziehungen, dass sie sich auch committen zu dem, was sie nicht sehen. Denn in meiner Welt bist du genauso committed zu dem, was du nicht siehst, als zu dem, was du siehst. Deswegen finde ich diese Frage immer sehr schön zu sagen, wer bist du eigentlich? Und ich finde es auch immer wieder erschreckend, dass die Leute sich sehr stark Identifikationsmerkmale durch ihre Arbeit, Job, all das, was eben durch unsere kapitalistischen Systeme zugesprochen werden, die uns Wert geben sollen, sich definieren. Und vor 10 Jahren hätte ich mich tatsächlich genau durch die Attribute, die man mir zugeschrieben hätte, vorgestellt. Das heißt, also mit meinem Job, ja, weil ökonomischer Wert menschlicher Wert ist, hätte ich sofort gesagt, mein Name ist Emre und ich arbeite hier und da. Mhm. Ich hätte gesagt, mein Alter, ja. Mhm. Ich hätte wahrscheinlich auch gesagt, meine Hobbys, genau, was aber schon ein bisschen persönlicher ist, genau. Mhm. Und seitdem habe ich auch meine Freundschaften tatsächlich auch diesen Dialog verändert. Also ich frage die Leute auch nicht mehr, ich sage, hey, wer bist du, erzähl mal was über dich. Und dann sind die Leute schon total so out of blue, wow, das hat mich ja noch niemand gefragt. Oder ich fand es auch ganz interessant, dass jemand mal gesagt hat, genau, ich habe gefragt, was beschäftigt dich gerade in seinem Leben so? Erzähl doch mal. Und dann waren auch die Leute total überrascht und verwundert, weil sie nicht mehr gewohnt sind, in so einer abgestumpften Welt eine ehrliche Frage gestellt zu bekommen.
Du hast gerade von Attributen gesprochen. Was sind die Attribute, von denen du dich bisher noch nicht lösen konntest?
Attribute, von denen ich mich nicht lösen konnte. Also ich glaube, dass etwas, was mich auszeichnet, ist, oder was mich einzigartig macht, ist meine Identifikation. Also sprich, wenn ich eben sage, ich bin deutsch mit Migrationsbiografie, dann ist es eben ein Attribut, der mir zugesprochen wird. Aber ich neige oft noch dazu, dass, also es ist meine eigene Identifikation, ich sehe mich als Deutsch zum Beispiel, das ist Migrationsbiografie. Aber wenn ich in die Welt mich begebe, dann werden Attribute mir zugeschrieben. Dann wird gesagt, es ist ein Türke, der eine sagt, es ist ein Deutscher, der andere sagt, es ist ein queerer Mensch, der andere sagt, es ist eine beruflich sehr erfolgreiche Person, der andere ist Speaker. Und eines Tages, wovon ich mich nicht lösen kann, ist von der Meinung von anderen. Es fällt mir noch sehr schwer. Und ich versuche, das immer hinter mir zu lassen. Aber es ist einfach noch sehr schwer und es ist auch ein Trauma, was ich in mir habe, was ich noch verarbeiten muss, dass ich mich nicht mehr so viel Wert auf die Meinung, dass ich die Meinung von anderen wertschätze, aber dass die Meinung mich nicht auszeichnet. Genau, und sagt, dass ich die Meinung bin. Weil irgendwann spaltet sich so die Persönlichkeit und so war es bei mir, sodass du nicht mehr weißt, wer bin ich eigentlich, wie bin ich, wenn ich nicht mehr in der Fiktion anderer lebe. Und davon habe ich mich schon sehr stark gelöst. Aber es gibt Momente, in denen ich mich immer wieder ertappe, so okay, das mache ich jetzt doch nur, um jemandem zu gefallen, anstatt mir selbst zu gefallen.
Was sind so typische Momente?
Wenn ich mit meiner Mutter in einem zusammensitze, dann versuche ich alles Queere und Ambivalente abzulegen. Genau. Um für sie der türkische Sohn zu sein, den sie sich vorgestellt hat. Aber merke, dass das mich selbst entfremdet. Also ich disassoziere mich von mir selbst. Ich entfremde mich von mir selbst, um eben jemand anderen zu gefallen. Weshalb ich für mich versuche, einen guten Mittelweg zu finden, zu sagen, ich lasse Ambivalenz zu. Sie weiß, dass ich einen Partner habe. Mein Partner hat auch uns besucht. Wir hatten eine wunderbare Zeit. Aber ich werde da jetzt zum Beispiel nicht mit bunten Fingernägeln auftauchen oder mit Make-up zum Beispiel. Weil ich weiß, dass sie auf ihrer Reise noch gar nicht so weit ist, so wie ich. Und ich das auch auf jeden Fall berücksichtige.
An welchen Stellen kannst du das so wie bei deiner Mutter berücksichtigen und an welchen Stellen sagst du, da kann ich keine Rücksicht mehr darauf nehmen, mich zurückzunehmen beispielsweise?
Ja. Also an welchen Stellen halte ich mich zurück und an welchen nicht? Das war die Frage, ne? Genau. Ich glaube, Familie ist das, wo ich, also wenn ich von Familie spreche, spreche ich in meinem Fall nur von meiner Mutter und von meiner Schwester, weil ich bin in einem kleinen Dorf alleine mit meiner Mutter und meiner Schwester aufgewachsen. Meine Mutter wurde aus der Türkei eben im Rahmen des Gastarbeiterstroms, also ihre Mutter, sie wurden alle hierher geholt. Sie hat 40 Jahre in der Produktion am Fließband gearbeitet in der Produktion. Und deswegen ist für mich, war es immer meine kleine Familie, also meine Mutter und meine Schwester. Und bei denen tatsächlich sind sie die einzigen Menschen, wo ich mich zurückhalte. Aber im Berufskontext, in meinem Aktivismus, in meinem Beruf halte ich mich nicht zurück, weshalb ich mich auch zu der Person gemacht hat, die ich heute bin. Ne? Also ich wurde jetzt für die Aktivitäten, die ich durchführe, eben mehrfach ausgezeichnet. Ich wurde anerkannt, ich spreche vor Tausenden von Leuten auf Bühnen. Ich gebe regelmäßig, es gibt keine Woche, wo ich kein Interview gebe zu bestimmten Themen oder eine Meinung. Und dort halte ich mich nicht mehr zurück, ja, weil ich glaube, dass wir einen gesellschaftlichen Umbruch dringend, dringend brauchen.
Und weil du das gerade angesprochen hast, wie hat dich die Geschichte deiner Mutter, du hast gerade von einem Gastarbeitersturm gesprochen, wie hat dich die Geschichte deiner Mutter selbst auch geprägt und beeinflusst vielleicht dich heute bis heute auch?
Ich würde sagen, Gastarbeiterstrom, genau,
Ach,
also
Strom,
Strom von GastarbeiterInnen,
ja,
genau.
stimmt.
Deine Frage war, wie es mich in meiner heutigen Arbeit beeinflusst hat.
Wie es dich auch in deiner Biografie beeinflusst hat und vielleicht auch noch bis heute beeinflusst, ja.
Ja. Also musst dir vorstellen, wenn du aus sehr armen Verhältnissen kommst, dann interessierst du keinen. Also jeder guckt einfach über dich hinweg und man kann leiden und du wirst, es interessiert keinen. Du kannst in der Hauptschule eine 4 geschrieben haben oder eine 3 und du bist super stolz. Du interessierst keinen, ja, also weil du keinen ökonomischen Wert hast, so wenn mit Armut ist immer auch in einer kapitalistischen Gesellschaft eben ökonomischer Wert verbunden und den hast du nicht, deswegen wirst du eben nicht gesehen. Du erlebst auch zum Beispiel, wenn in meinem Fall oder in ihrem Fall auch extreme Formen von Misogynie, also von Frauenfeindlichkeit, von Diskriminierung. Du erlebst menschenunwürdige Bedingungen in der Produktion, in der Fabrik, in der sie gearbeitet hat, die aus in meiner heilen Welt, in meiner sehr, sehr privilegierten Welt undenkbar wäre. Und es beeinflusst mich dahingehend in meiner Arbeit, indem ich immer wieder sage, diese Realitäten, die wir tatsächlich zum Beispiel in unseren Arbeitswelten haben, diese extreme Privilegien, die wir genießen, die sind nicht normal. Ja? Ein normaler Zustand ist es nicht, wenn du 100.000 Euro verdienst, wenn du in Mitte im Zentrum von Berlin lebst. Das ist ein Privileg. Und
Absolut.
worauf ich immer hinweise, ist zu sagen, es gibt genügend Menschen, die diese Privilegien nicht haben. Wie können wir Brücken bauen, anstatt sie zu stigmatisieren und zu sagen, die sind dumm, die sind selber schuld für ihre Armut, die können nicht. Wie können wir diese gesellschaftliche Schicht nutzen, um eben Brücken zu bauen, um gemeinsam zu lernen, um Eigenschaften, die wir vielleicht auch in unseren privilegierten Welten brauchen, zugänglich zu machen. Und was ich eben tue, ist, ich baue diese Brücken immer wieder, indem ich zum Beispiel auf meinen LinkedIn-Postings den Dönerladen meiner Mutter, das ist immer wieder so ein großes, heißes Topic, alle lieben's, immer wenn ich über den Dönerladen meiner Mutter rede. Sie putzt dort, also sie hat einen Arbeitsunfall in der Fabrik, konnte nicht mehr arbeiten, wurde dann dementsprechend, und dann ist die Firma auch insolvent gegangen, deshalb ist sie hat auch keine Leistung mehr bezogen. Und jetzt putzt sie in dem Dönerladen und putzt und backt und kocht im Dönerladen meiner Tante. Und die Arbeitswelt unterscheidet sich diametral. Ja, wenn ich dann von meinem Job erzähle, also wenn ich ihr erzähle, dass ich zum Beispiel bei Google arbeite und sie dann im Dönerladen und ich spiele dann gerne mit diesem Paradoxon und zu sagen, ich lerne viel von ihr, nicht sie von mir. Ja, ich kann so viel Werte von ihr lernen im Dönerladen, wie sie sich mit extrem misogynen Kunden auseinandersetzt. Ich kann von ihr lernen, wie sie das Business voran treibt. Ich kann von ihr Jobsharing lernen. Ich kann von ihr lernen, was es bedeutet, empathisch zu sein. Ich kann von ihr lernen, was es bedeutet, ein safer Place in einem Dönerladen zu schaffen, den ich noch in keinem Konzern dieser Welt gesehen habe. Ja, wo Leute zusammenkommen, Kunden vor dir weinen, dann die Tieftanten vorbeikommen, dann gemeinsam die alle unterstützen, dann die Kunden dann irgendwann auf einmal mitbacken in der Küche. Das sind noch Werte, die uns verloren gegangen sind in dieser privilegierten Welt. Und ich sage jetzt nicht, dass die Kunden mit an den Produkten oder ein Produkt mitbacken sollen oder sowas, aber ich sage, die Eigenschaften, die wir dort verloren haben, dass der Kunde zum Beispiel auch in die Produktentwicklung mit einbezogen werden kann, ist doch etwas, wo wir vielleicht von dem Dönerladen lernen können. Ja. Und das meine ich alles, wenn ich über diese Kontraste der Arbeitswelt spreche. Und auch über die Themen, die ich gelernt habe und mitnehme, dass wir eben nicht sie stigmatisieren und klein halten, sondern sagen, sie existieren so wie ich existiere. Lasst uns gemeinsam eine Brücke bauen und von der Spaltung hin zur Gemeinsamkeit gehen.
Also wäre so ein bisschen die Überschrift Beteiligung bei allem. Also du hast gesprochen von, ne, den armen Verhältnissen, in denen du aufgewachsen bist. Es hat keinen interessiert, bis hin zum Dönerladen. Geht es darum, dass wir gesellschaftlich darauf achten sollten, dass wir Menschen beteiligen?
Also ich glaube, wir beteiligen Menschen so oder so. Ja? Also die Beteiligung an sich findet ja statt, wenn man den Dönerladen betritt oder wenn man die Person auf der Straße sieht oder wenn man mit der umgeht. Was ich aber erwarte, ist, dass man sie nicht stigmatisiert und diskriminiert. Ja? Und das ist für mich der große Unterschied. Beteiligung, sie sind vorhanden, ja.
Ja.
Wenn ich sie nicht interessiere, ist es ja auch eine Art vom Umgang, die ich an den Tag lege. Was ich tatsächlich möchte, ist, dass man sie weniger stigmatisiert und diskriminiert. Ja, dass man nicht Attribute zuschreibt wie, sie sind dumm, sie sind selbst schuld für ihre Armut. Das sind teilweise die glücklichsten Menschen dort, die glücklichsten Menschen, die aus einfacheren Verhältnissen kommen, als die besten Corporate-Konzern-Menschen, die ich jemals kennengelernt habe. Ja, und das ist etwas, wo ich sage, lass uns voneinander lernen und nicht mehr stigmatisieren.
Ich würde jetzt mal in die Schublade greifen. Ich hoffe, du weißt es einzuordnen. Dein Weg, den du geschafft hast, ist ja jetzt nicht der gängige Weg. Das ist ja irgendwie einer von wenigen, leider. Was hat dir auf deinem Weg geholfen und was glaubst du, kann jeder Mensch dieser Gesellschaft auch seinen Teil dazu beitragen?
Was hat mir geholfen, meinen Weg zu gehen? Tatsächlich war es einmal eine Traumareaktion. Wie smart und wie außergewöhnlich muss ich in dieser Gesellschaft sein, um akzeptiert zu werden, so für das, was ich bin? Und ich musste immer der Beste sein in der Klasse. Ich musste immer die besten sprachlichen Kenntnisse haben. Mein Wortschatz war viel weiter als die von den anderen Kindern. Das lag eben daran, dass ich gedacht habe, ich muss außergewöhnlich sein, um eben Anerkennung zu erhalten. Und so kam es dann auch, dass ich von der Hauptschule über die mittlere Reife meine Weiterbildungen gemacht habe. Ich habe immer eigentlich, seit 20 habe ich berufsbegleitend immer irgendwas gemacht. Also ein Fachwirt, ein Bachelor habe ich in Wirtschaftsrecht gemacht, mit Schwerpunkt Arbeitsrecht, ein Master of Science habe ich berufsbegleitend absolviert. Ich habe jetzt aktuell neben meinem Vollzeitjob bei Google, habe ich noch ein Kinderspiel-Startup noch mitgegründet und einen kleinen Verein. Also einmal, tatsächlich dieses Trauma hat mich getriggert, besser zu werden, was nicht per se gut ist, aber es ist für mich eine Begründung, die einfach so ist. Und was mich tatsächlich, und aber das Trauma ist keine langfristige Ressourcenquelle für Energie. Das kann man nur bis zu einem gewissen Zeit machen und dann verliert man sich selbst, weil du dich nie genug fühlst. Tatsächlich, was mir dann geholfen hat, ist, um zu wechseln von dem Trauma zum radikalen Mitgefühl mit mir selbst. Also ich bin mein eigener bester Freund. Ja, ich bin nicht so hart mit mir selbst. Wenn ich Termine verschwitze, Sachen blöd mache, dann war ich, hey Emre, komm, das machst du nicht. Ich weiß, du kannst das besser. Das nächste Mal machst du es besser. Wenn ich sauer bin, dann sage ich, ja, Emotionen sind da, um gefühlt zu werden. Das hat einen Grund. Aber was ist der Grund? So, ich erlebe mich ganz oft selber, wie ich in Diskussion mit mir selbst verfalle, in meinen Gedanken dann wirklich mal so eine Stunde abschweife und einfach denke. Aber mit dem Prinzip des Mitgefühls. Also Mitgefühl mit mir, Mitgefühl mit anderen auch. Und das hilft mir auch in meiner Antidiskriminierungsarbeit, die ich eben in Deutschland vorantreibe. Was meine ich damit? Wenn ein Mensch sich gegenüber mir queerfeindlich, rassistisch äußert, dann dämonisiere ich diesen Menschen nicht. Ja? Weil hinter Wut ist immer Angst und Trauer. Da ist ein sehr stark unverarbeiteter Schmerz und ich möchte die Leute für das sehen, was sie sind, nicht für das, was sie mir vorgeben zu sein. Und in meiner Welt sehe ich gar nicht die Person, die versucht, mich zu verletzen, sondern ich sehe da eben eine Person, deren Eltern oder das Umfeld wahrscheinlich das Kind so konditioniert hat, ein Hassobjekt zu entwickeln, um den eigenen Schmerz zu verarbeiten. Aber wir wissen, dass diese extreme Form von Selbstaufgabe nicht langfristig ist, ja. Und die Frage, die ich mir halt dann immer stelle, ist, wer bist du eigentlich noch, wenn du dich nicht mehr hinter dieser Fassade des Hasses versteckst? Am Ende kommt ein sehr zerbrechlicher, trauriger, armer Mensch raus. Und den sehe ich. Den sehe ich. Ich war nämlich genauso. Als ich in der Armut war, war ich extrem aggressiv. Ich war wütend. Ich war sauer. Ich habe queere Menschen dämonisiert, ich habe reiche Menschen dämonisiert, ich habe Deutsche dämonisiert, ihr seid alle schuld, ihr seid alle doof, ihr seid alle blöd, ich will mit euch nichts zu tun haben, ihr seid der Grund meines Problems. Bis ich dann entdeckt habe, okay, wow, das ist mein Trauma. Ja, und so kam ich dann selbst auf meine Selbstfindung. Ich hatte auch noch nie eine Psychotherapie oder ähnliches, sondern meine Art der Heilung war mit dem radikalen Selbstmitgefühl mit mir, radikale Transparenz auch über meine Gefühle und Emotionen. Und dadurch kam dann auch irgendwann die Bestätigung von außen, Leute haben sich mich angesprochen, boah, du hast so eine Energie und ich finde dich so mitreißend und du bist so toll und die Jobs sind mir zugeflogen, die tollen Karrieremöglichkeiten, die Auftritte, dass ich mal für tausende Leute spreche, hätte ich niemals gedacht. Und solche Sachen kommen irgendwann. Und ich glaube ganz viel an Karma und ich glaube auch ganz viel an positives Tun und ich merke, wie es eben mein Leben bereichert hat und wie ich eben auf der Reise eben andere Menschen einladen möchte, noch mehr zu sich selbst zu stehen. Genau.
Ich frage mal ein kleines bisschen spitz, haben dann Wut, Trauer, Aggression gar keinen Platz mehr in deinem Leben?
Doch, doch, doch. Also Ich habe ja gesagt, wenn ich wütend bin, dann erlaube ich mir es, wütend zu sein. Wenn ich traurig bin, dann weine ich. Und wenn ich fühlen will, dann fühle ich. Aber meine Trauer, die bleibt nicht mit mir alleine. Ich weine dann und dann erzähle ich das meinen Freunden, dass ich mir letztens Lana Del Rey irgendwie angehört habe. Und dann musste ich so heulen. Und dann sitzen Freunde mit mir da und sagen, ja, das sind alte Tränen. Das sind alte Tränen, die geweint werden mussten. Und ich, ja, das stimmt. Und ich habe einfach geweint und ich war glücklich und ich habe Schokolade gegessen, drei Tafeln und es hat die beste Zeit mit mir selbst. Aber ich habe darüber gesprochen und sagen, was war das denn? Ich so, ja, das hat mich sehr mitgenommen. Ich weiß nicht, weil es an mich, an meine Mutter erinnert, ja. Oder das hat mich sehr getriggert oder die, wenn ich wütend bin, dann sage ich, ja, wenn zum Beispiel, ich werde sehr stark und ich rede auch sehr viel über Stimulus und Reaktionen, über Trigger, weil ich meine Trigger sehr gut kenne. Ich werde zum Beispiel sehr wütend, wenn mir jemand was verspricht und es nicht einhält. Auch im Jobkontext. Und deswegen bin ich so gut in dem, was ich tue, weil ich fünfmal nachfrage, passt der Termin noch? Hast du es noch gemacht? Weil ich mich sehr freue auf etwas, dann frage ich dreimal nach. Dann kommt das nicht so, wie es ist. Und ich benehme mich wie ein kleines Kind, das sagt, ich wäre halt so blöd und ich kann nicht mehr und die können mich alle mal. Aber kommt das her? Das kommt, weil mein Vater zum Beispiel mir oft Sachen versprochen hat. Meine Eltern sind geschieden und ich habe den selten gesehen. Mit 13 ist er leider an einer Leberzirrhose gestorben, weil er eben schwer Alkoholiker war. Und ich habe ihn nie gesehen gehabt, aber er hat mir auch mal versprochen, wir sehen uns, wir treffen uns, wir machen was. Ich habe gewartet und gewartet und gewartet und er ist nie gekommen. Und mein Vater haben sich da regelmäßig darüber gestritten. Und als ich diese Begründung hatte, wusste ich, boah, diese Wunde ist jetzt bereit zu heilen. Diese Wunde, die ich habe, ist jetzt bereit zu heilen. Sie ist da, ich werde sie nicht mehr abschirmen, wie in der Gesellschaft. Wir tun immer so, als ob die Wunde abschirmen. Tue ich nicht mehr. Ich werde jetzt heilen und ich werde offen darüber reden und ich werde nicht mehr lügen über meine Vergangenheit, weil sie ist das, was ich bin. Sie sind mein Trauma, sie ist meine Zukunft, sie ist meine Gegenwart, aber sie ist nicht ich. Sie existiert, aber ich bin noch ich. Und sie beherrscht mich nicht mehr. Und deswegen lasse ich tatsächlich diese Sachen sehr, sehr bewusst zu. Und dann, weißt du, was dann passiert? Meine Freunde öffnen sich genauso. Auf einmal haben wir eine Brücke gebaut, der Emotionen, der Liebe, der Wut, der Trauer. Und wir sitzen da und haben einfach so eine gute Zeit und lassen auch Nähe zu. Besonders meine männlichen Freunde, die selbst viel toxisch-maskuline Attribute mit sich bringen und gelernt haben über jahrelange Konditionierung, dass eben Emotionen etwas ist, was man nicht zeigen darf als Mann, sind dann offen. Weinen, brauchen mal eine Schulter, sind auch mal der Schwache. Und das ist genau das, was dann zu deiner Frage, ob ich Emotionen zeige, antworten möchte mit ja, ja und noch mehr ja. Und ob ich diese Emotion gut finde, ja. Emotionen sind da, um gefühlt zu werden und Emotionen sollten nicht unterdrückt werden. Genau.
Und das ist ja was sehr Einschneidendes, diese Erfahrung, die du gemacht hast, ich bekomme etwas versprochen und daran hält sich niemand. Wie ist es für dich gewesen, wenn ich da nachfragen darf, als dann dein Papa verstorben ist und es nicht mehr diese Möglichkeit gab oder vielleicht auch diese Erkenntnis, es wird niemals ein Versprechen mehr eingelöst werden?
Was war die Frage jetzt genau da in dem, ob da?
Wie das für dich war, als dann für dich klar war, okay, mit dem Tod des Vaters werden auch gar keine Versprechen seinerseits mehr erfüllt werden können.
Und die Frage ist, genau damit, sorry, ich habe die Frage nicht ganz verstanden.
Wie es dir damit ging und wie es dir damit jetzt auch geht. Genau, ja.
Wie es mir damit ging. Also damals mit 13, ist es höchst traumatisierend für einen Jugendlichen. Du bist in der Pubertät beginnt, kurz vorher. Du bist mit deinen Gefühlen sowieso im Chaos. Du hattest irgendwie nie einen Vater, hast ihn verloren. Ganz viele Beileidserkundungen und wurde ja auch, wir sind ja auch in die Türkei geflogen, um dann auch eine religiöse Beerdigung durchzuführen, wo du dann eben auch nochmal die Person siehst und auch bei der Waschung teilnehmen kannst. Das ist eine traditionelle Waschung und eine religiöse Waschung. Sehr schöne eigentlich. Ja, eine sehr schöne, schönes Erlebnis, um Abschied zu nehmen. Ja. Beerdigst ohne Sarg und die Person musst du selber auch die Erde auf den auf die Person tun. Und das war schon sehr, das sind Momente, die ich in meinem Leben nicht vergessen werde. Es war auch ein Schmerz, den ich nie vergessen werde, aber der Tod ist das Natürlichste, was existiert. Also ich würde mich nur selbst anlügen, wenn ich jetzt sagen würde, heute weiß ich, es ist das Natürlichste. Damals war es für mich so das Schlimmste, was passieren kann. Und im Laufe der Zeit und im Laufe des Älterwerdens ist es für mich so Verständnis geworden, das ist ein natürlicher Prozess. Und wir haben einfach eine gewisse Zeit. Und mit Zeit muss einfach sehr, 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 sehr kostbar umgegangen werden. Das ist die wertvollste Ressource, die wir haben. Zeit miteinander, die wir jetzt zusammen gerade verbringen, dass ich dir eine Stunde oder eineinhalb Stunden meiner Lebenszeit schenke, dass du mir eineinhalb Stunden deiner Lebenszeit schenkst. Und das ist mir halt auch im Alter bewusst geworden. Also früher fand ich das höchst traumatisierend. Ich wusste nicht, wo mir der Sinn, also wo mir der Kopf steht. Und ich wusste auch nicht, wohin meine Reise geht. Und im Laufe der Zeit, nachdem ich so mich selbst kennengelernt habe, mit mir selbst Mitgefühl hatte, wusste ich dann, okay, ich lass mich aus meinen 70 Jahren, 80 Jahren das Beste einfach machen, was ich jemals machen kann. Genau. Und auch der Tod meines Vaters war ein einschneidendes Erlebnis, der mich nochmal so geboostet hat, auch in meiner Queerness, weil ich mich nie getraut habe, auch zu meiner Ambivalenz zu stehen. Ne? Weil stell dir mal vor, du kommst in armen Verhältnissen, deine Mutter arbeitet in der Produktion, du bist eine Schwester, die auch auf die schiefe Bahn sehr stark geraten ist und dann entdeckst du bist queer. Da glaubst du, da gibt es einfach keinen Raum dafür. Das war immer das Gefühl. Als mein Vater dann verstorben ist, dachte ich mir, boah, das ist alles so endlich. Ich weiß noch genau das Gefühl, und sagt, nee, ich stehe jetzt langsam dazu. Ich gucke einfach mich mal um und recherchiere im Internet und ich will das Beste aus meinem Leben machen. Genau. Und deswegen zu deiner Frage, ja, sie war sehr traumatisierend, aber rückblickend hat sie mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin.
Ab wann war der Zeitpunkt erreicht, dass du den Raum nehmen konntest für deine Queerness und das auch ausleben konntest? Und was hat dir auf diesem Weg geholfen? Und was würdest du vielleicht auch Menschen raten, die gerade am Anfang ihrer Reise sind?
Also tatsächlich war der Tod meines Vaters ein einschneidendes Erlebnis, weil ich eben gemerkt habe, wie endlich alles ist und weil ich dann gesagt habe, okay, was möchte ich nicht bereuen, wenn mein Leben mal zu Ende ist? Was möchte ich nicht bereuen? Ja. Ja. Und das sehen wir ja auch, wenn wir mal ältere Personen fragen, die rückblickend, die 90 sind, 80 sind, was möchtest du, was würdest du anders machen? Ja, ich hätte mehr auf mich selbst gehört. Das hört man ja mal ganz oft. Oder ich hätte gerne mein eigenes Leben stärker gelebt. Und das war für mich so ein einschneidender Moment, wo ich sage, boah, ich lebe jetzt mein Leben, so wie ich es mir vorstelle, traue mich, recherchiere und guck, ob das, wie ich bin, überhaupt normal und natürlich ist. Und das Internet hat mir damals geholfen, auch mir Ressourcen zu finden, zu sagen, okay, das existiert und das ist nicht nur eine Beleidigung, sondern es ist völlig natürlich und biologisch und es ist schon immer existiert. Stigmatisierung hat aber auch immer existiert. Und das hat mir sehr geholfen. Ich habe dann meine ersten Freunde kennengelernt über die Plattformen. Wir waren alle 16, 17 und wir haben da tolle Möglichkeiten des Austausches dann gehabt und die haben mir dann mich in meiner Reise begleitet. Aber ich glaube generell, was ich gerne jedem Menschen mitgeben möchte, ist, egal ob du queer bist, ob du was Neues ausprobieren möchtest, ob du Angst hast vor den Meinungen anderer, es kommt ja immer auf das Gleiche hinaus, du hast Angst eben aus der Norm abzuweichen. Aber zwischen normal und normativ ist ja auch nochmal ein Unterschied. Wir leben in einer sehr genormten und normativen Welt. Natürlich ist das aber nicht, wenn wir unsere eigenen Bedürfnisse immer wieder zur Seite legen müssen. Ja? Auf mich kommen Personen zu und sagen, Emre, in der Arbeit, boah, das ist so eine coole bunte Jacke. Ich würde das auch mal gerne tragen. Ja, warum machst du das dann nicht? Ja, alle würden mich dann als komischer alter Mann sehen, der O-Ton-Jackett trägt. Dabei erinnert es mich an meinen verstorbenen Vater, hat einer gesagt. Ist so. Wie viele wie viele Identität und wie viele Leben haben wir eigentlich noch aufgegeben, um in diese Normen zu passen? Mhm. Und bei meiner Queerness geht es nicht um meine Queerness, es geht um die Art der Freiheit, die ich vorlebe. Und die triggert andere Menschen. Mhm. Und ich merke das. Die sehen, wie kann diese Person beruflich erfolgreich sein, aus armen Biografien kommen, so offen über die Identität sprechen und queer sein, all diese Stigmatisierung und dann noch ökonomischen Wert haben und glücklich sein, das triggert extrem viele Menschen, weil sie sagen, ich habe mich selbst aufgegeben und diese Person nicht, jetzt tue ich alles, dass sie es auch selbst aufgibt. Ne? Mhm. Stigmatisiere, ich grenze aus, ich bringe Hass entgegen. Mhm. Und davor haben viele Angst. Und das ist auch ziemlich krass. Ja? Mhm. Also es ist auch ziemlich, man bekommt wirklich viel Hass auch ab. Mhm. Und entweder bist du dem gewappnet, mhm, und bereust es dann am Ende des Lebens nicht, dass du sagst, ja, ich habe mein Leben so gelebt, wie ich bin, oder du normst dich und wirst dann irgendwann bereuen, dass du eben dann nicht gesungen hast, dass du nicht deine Queerness entdeckt hast, dass du nicht diesen bunten Anzug getragen hast, ja, sowas. Mhm. Und darum geht's. Deswegen versuche ich immer so ein bisschen von meiner Queerness, ist ein wichtiges Thema, wo man sich auf viele positive Sachen abschauen kann. Also sprich, wie man sich zum Beispiel aus normativen Strukturen befreit. Genau. Mhm. Und noch ein abschließender Satz dazu. Es hat mich beruflich sehr erfolgreich gemacht. Sehr, sehr erfolgreich auch, immer wieder die Sachen, die so gegeben werden, zu hinterfragen. Immer wieder zu sagen, ist die Strategie wirklich das, wie es sein sollte, oder sollten wir nicht vielleicht noch einen anderen Weg einschlagen? Mhm. Ich habe Studien gelesen, die das anders sehen, als das, wie das ganze Team das sieht. Ich habe Vice President gesagt, du, ich will ehrlich zu dir sein, es gibt gerade die Stimmung hier, dieser Weg macht keinen Sinn, wie siehst denn du das? Und die Leute haben mich zitiert und zitiert in hunderten Büroseelen und haben gesagt, Emre hat mir das Feedback gegeben, ich finde das super. Ich erinnere mich noch, auch bei Google hat eine Vice Presidentin beim Mittagessen, wo ich genauso wieder den Mut gehabt habe, aus dieser Norm auszubrechen, einen Text vorgelesen, den ich ihr geschickt habe über Zusammenhalt und über Community. Mhm. Ging 2 Minuten vor der ganzen Google-Mannschaft. Da bin ich so, okay, wo kommt das her? Und es kommt eben, weil wir Normen, normative Strukturen hinterfragen und dadurch auch ein Dorn im Auge für viele sind. Aber wenn wir das dann tun, dann werden einfach auch viele Sachen besser, wie zum Beispiel im Unternehmenskontext Strategien, im beruflichen Kontext die Zusammenarbeit mit KollegInnen, Freundschaften werden ehrlicher. Ja, mhm, wenn ich frage, du kannst auch als Mann weinen, du kannst auch mit mir weinen. Und am nächsten Tag sehe ich trotzdem als männlichste Person an. Ja, so, mhm, all das, darum geht's. Und deswegen, habe ich jetzt sehr weit ausgeholt, aber es ist ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema, dass ich Leute einladen will, zu sagen, steht zu euch selbst. Steht zu euch selbst.
Mhm. Du hast auch vorhin davon gesprochen, bist du gut gewappnet? Und dieses Steht zu dir selber ist ja eine sehr, sehr lange Reise, die ja auch mit sehr vielen Rückschlägen verbunden sein kann, die damit verbunden sein kann, die Hoffnung zu verlieren, das Vertrauen zu verlieren und vielleicht auch am Ende gar nicht mehr daran zu glauben, dass ich das erreichen kann.
Ja.
Wie denkst du darüber?
Also ich glaube, dass Rückschläge das Normalste und das Natürlichste sind auf der Welt. Ich glaube, der Umgang mit Rückschlägen ist absolut unnatürlich. Also wenn wir mal zurückkommen auf Jäger und Sammler, da kam alles, wurde in der Community, Kindererziehung wurde in der Community gemeinsam durchgeführt. Die Tribes haben sich gegenseitig unterstützt. Ich will jetzt nicht sagen, gehen wir, lassen Sie wieder da zurückgehen, sondern ich will erinnern, was wir verloren haben auf dem Weg. Mhm. Nämlich einfach, dass wir wieder zusammenkommen und sagen, ich habe gerade einen Rückschlag erlebt. Dann komme ich zu dir und sage, ich struggle gerade, Sarah. Und du musst mich gar nicht groß kennen, um zu sagen, hey, weißt du was, ich struggle heute auch. Aber gucken wir uns beide an und sagen, komm, wir wechseln das Thema, weil wir sonst ziehen wir uns zu sehr runter. Und damit fängt so an, dass wir wieder ehrlich zueinander sind, dass wir eben mit dem Rückschlag gemeinsam uns austauschen und sagen, hey, aber wir sind nicht alleine. Lass uns vielleicht morgen mal darüber reden, wenn wir uns wieder besser fühlen. Und dann sagst du, hey, ich fühle mich besser, ich fühle mich immer noch schlecht. Ich helfe dir, ich unterstütze dich. Und ich glaube, die Art und Weise des Umgangs mit Rückschlägen in unserer Gesellschaft ist super toxisch. Und ist ungesund und führt auch, das sehen wir ja auch an dieser ganzen mentalen Gesundheitsepidemie, die wir gerade haben, wo ganz viele Menschen mental auch leiden. Und was bei der Depression sehen wir auch immer, what are you depressing? What are you depressing? Du unterdrückst deine Emotionen. Ja. Also, und auch wenn du einen Rückschlag hast, Es ist auch eine Emotion, die wie sowas wie Angst und Verlustängste und Wut auslöst, aber wenn du sie nicht rauslässt und mit jemandem nicht sprichst, also Healthy Anger, also Gabor Maté, einer meiner Lieblingspsychologen, spricht von Healthy Anger, wenn du nicht eine gesunde Wut an den Tag legst und sie immer nur unterdrückst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du irgendwann depressiv wirst. Und deswegen sage ich, wenn du einen Rückschlag hast, ist völlig okay, ist natürlich, rede mit jemandem, tausch dich aus, ärger dich, ja, lass aber, und dann kommt ja noch ein zweiter Punkt dazu, wenn du das erlebst, dann guck, dass du wirklich versuchst, einen Dialog aufzubauen. Also schau, dass du einfach mal alles rauslässt, was rauslassen muss, und dann guck, dass man sich irgendwann wieder rappelt und sagt, okay, aus dem Rückschlag schaue ich jetzt, dass ich mir eben Dialoge führe, ich schaue, dass ich mir andere Meinungen auch zulasse, ja, weil oft antworten wir ja nur, also wir antworten nur, um nochmal eine Gegenantwort zu bringen, anstatt wirklich zu verstehen, ne? Und dann sage ich drittens, Dauer und Intensität des Gefühls bei dem Rückschlag ist entscheidend. Wenn du sagst, du hast einen Rückschlag erlebt und das Gefühl ist extrem schlimm, dann ist es auch Zeit, Hilfe zu sich zu suchen, ne, auch professionelle Hilfe. Oder wenn man sagt, der Rückschlag ist zwar nicht so, aber mich begleitet seit 2 Jahren und ich muss immer wieder dran denken und ich komme irgendwie aus diesem Loch nicht raus, dann ist auch die Zeit, wo ich sage, dass Unterstützung gesucht werden sollte.
Genau. Ja, unbedingt. Ich kann da als Therapeutin nur zustimmen, genau das eben auch zu entstigmatisieren, dass man sich erst Hilfe holen muss, wenn es besonders schlimm ist, sondern dass man das eben auch schon präventiv machen kann. Also da bin ich ganz bei dir. Und gleichzeitig, als du das so beschrieben hast, bin ich so ein bisschen gedanklich in die Social-Media-Welt abgetaucht und habe mich gefragt, wann sehen wir dort tatsächlich echte Emotionen? Und es ist ja nichts, was wir sozusagen gezeigt bekommen oder was wir, ne, ich greife auch wieder in die Schublade, was die Gesellschaft sehen möchte. Menschen, die verärgert sind, Menschen, die ihre Emotionen zeigen. Wie denkst du darüber?
Also wie ich darüber denke, wenn Menschen auf Social Media Emotionen zeigen?
Naja, letzten Endes frage ich mich, sehen wir sie tatsächlich und wollen die Menschen es auch tatsächlich sehen? Also wie viel lassen wir auch davon zu, dass Menschen sich uns gegenüber ehrlich zeigen dürfen? Weil es ist ja immer noch damit verbunden, wenn Menschen ihre Emotionen ehrlich zeigen, dann zeigen sie sich verletzlich. Und verletzlich zeigen möchte sich ja niemand.
Also sagen wir es mal so, ich hatte persönlich, also ich würde die Frage gerne kurz trennen, was ich von Social Media halte und was ich von Emotionen zeigen halte. Was ich persönlich von Social Media halte, ist nicht viel. Ich finde es schrecklich, und wenn man auch aktuelle Studien liest oder auch zum Beispiel von Gabor Maté, wie er es beschreibt, er sagt, oder von Robert Lustig, das ist ein Dopamin- und Serotonin-Forscher, der sagt, dass diese Screentime eben unglaublich die Dopamin-Haushalt und die Dopaminrezeptoren so überstimuliert, sodass wir eine Art eben eine Toleranz entwickeln und wir immer mehr Dopamin ausgeschüttet bekommen. Und wenn wir eben anfangen, diese Dopaminrezeptoren abzusterben, das nennt sich dann Sucht. Und dann entwickeln wir eine Social Media Sucht. Und es gibt unzählige Studien, die schon immer wieder darlegen, wie schlimm Social Media, diese Jagd nach Likes, die Screen, allein die Bildschirme, dieses Blaulicht, was uns eben ins Gesicht gespiegelt wird, wie es eben auch aus neurowissenschaftlichen Gesichtspunkten die Dopaminrezeptoren überstimuliert. Und auch diese ganzen Social Media Companies sind ja genau darauf aus, nicht zu sagen, ich verkaufe dir eine Emotion. Also ich lese auf LinkedIn gerade ganz viel darüber, you're not selling a product, you're selling an emotion. Nein, du zahlst auch keine Emotion. Du triggerst und überstrapazierst die Dopaminrezeptoren extrem, sodass die Person glaubt, dass sie nur noch happy sein kann, wenn sie deine Produkte kauft. Und das ist genau der eine Punkt. Deswegen von Social Media und Co. Aber don't blame the player, blame the game, sagt man immer. Und ich tue das auch. Ich bin selbst auf Social Media sehr, sehr aktiv. Persönlich, was ich davon halte, habt ihr jetzt gehört. Ist es etwas, wo ich Leute erreiche und wo Leute sich abgeholt fühlen? Ja. Also ich sage, der Social Media existiert und wir können es nicht komplett abschreiben. Ich würde nur nochmal auf diese Suchtpotenziale hinweisen, die Social Media hat. Das ist so das eine. Aber Emotionen zeigen oder nicht, ich entscheide nicht, Und das will ich auch jedem sagen. Wir entscheiden nicht, wer Emotionen zeigen darf oder wer nicht. Das tun wir nicht. Wenn die Person bereit ist, Emotionen zu zeigen und zu heulen, let's do it and then let's celebrate it. Die Person hat sich immerhin getraut, Emotionen rauszulassen. In einer abgestumpften Welt, wo wir nicht mehr, wo Emotionen was Schlechtes gesehen werden. Das ist natürlich so der Welt. Dämonisieren wir Leute. Wir dämonisieren sie für einen Outburst. Wir dämonisieren sie, wenn sie im Internet irgendwie geheult haben. Und dann gibt es Millionen lachende Kommentare, wo jemand sieht, das ist höchst traumatisierte Person, wenn man einen Abflug verpasst und die Person völlig ausflippt und alle nur noch sie beleidigen. Das ist die negative Seite auch von Social Media. Und ich sage halt, Emotionen sind da, um gefühlt zu werden. Und wenn ich sie eben als Person, die jetzt betroffen ist, zeigen will, dann do it. Rechne aber, dass wir in einer Gesellschaft leben, die eben Emotionen eben was Negatives ansieht, die uns auch überwiegend durch kapitalistische Strukturen, patriarchalische Strukturen auch so in die Wiege gelegt worden sind. Und deswegen rechne dann auch mit den Konsequenzen. Also es ist so für mich immer für mich so eine Art logische Überlegung, die man anstellen sollte. Ja, weil ich finde Social Media sehr, sehr, sehr gut, auch für die Aufklärungsarbeit und für die Reichweite und so weiter. Ja. Ich finde sie aber auch sehr gefährlich. Sehr gefährlich auch, ja.
Da komme ich darauf zurück, was du vorhin gesagt hattest. Du hattest gesagt, man muss gewappnet sein. Wie muss man denn in dieser Gesellschaft, in dieser Welt gewappnet sein, deiner Meinung nach?
Also ich glaube, ich lese auch ganz viel gerade über Kindererziehung und über Emotionen auch von Kindern. Ich habe auch ein Kinderspiel-Startup gegründet, wo wir eben Kinderspiele entwickeln, um unbewusste Vorurteile und Stereotypen bei Kindern abzubauen. Und da habe ich auch viele Studien gelesen eben über Dopamin und Serotonin und die Unterscheidungen und was triggert wie und wie können wir eben Kinder. Und ich habe mich dann immer gewundert, wieso gibt es so manche Erwachsene, die wirken so total in unserem Alter, total rein, gar keine Probleme. Und dann gibt es aber 60-70%, die eben nicht so sind und die strugglen und die auch toxische Verhaltensweisen an den Tag legen. Und wo kommt das her? Und immer bin ich so, das war jetzt meine eigene Freundschaftsfeldstudie, immer wenn ich mit Freunden geredet habe, wie sind deine Eltern? Eine Frage, wo auch viele immer überrascht sind. Vielleicht ganz oft sagen, ich habe eine unkonditionierte Liebe bekommen von beiden meiner Eltern. Ich durfte so sein, wie ich bin, und man hat mich geliebt und ich durfte Sachen ausprobieren, ich durfte lieben, wie ich will, Mann oder Frau, und meine Eltern haben mir alles in die Wiege gelegt, alle Optionen, und ich durfte einfach Kind sein. Wenn ich einen Fehler gemacht habe in der Schule, wurde ich nicht dämonisiert, sondern ich wurde erklärt, wie es eben ist, zum Beispiel in einer Gesellschaft, welche Regeln es da gibt, mir wurde das dann vernünftig erklärt. All diese Sachen kamen dann heraus nach einem Dialog. Bei vielen Leuten, die ich auch gefragt, wie waren deine Eltern so, die eben, ich will es nicht toxisch nennen, so ungesunde Verhaltensweise an den Tag gelegt haben, habe ich häufig gemerkt, dass eben die Eltern sehr starr in ihrer Sichtweise waren, dass die Eltern ein Bild von dem Kind hatten, was sie beruflich sein werden also müssen. Die Eltern waren sehr streng in der Essensordnung, sie waren sehr streng in der Planung. Also das Kind konnte nicht die eigene Persönlichkeit entfalten, sondern hat eigentlich versucht, ein gutes Kind zu sein, anstatt die eigenen Emotionen freien Lauf zu haben. Deswegen, wenn du mich fragst, können wir es auch also so ein bisschen auch gesamtgesellschaftlich betrachten, wo kommt das alles her? Glaube ich, viel auch von der Kindeserziehung an. Und ich gebe dir ein Beispiel, meine Mutter, die hatte gar keine Zeit, mir zu sagen, wie ich zu sein hätte, wie ich zu sein haben soll. Sie hat einfach gesagt, ich habe die Zeit nicht, dich zu erziehen, aber ich bin da für dich, ich liebe dich so, wie du bist. Wenn du eine 4 in Mathe kriegst, dann lobe ich dich. Und wenn du eine 3 kriegst, noch besser. Dann habe ich wieder eine 5 geschrieben, macht nichts, das nächste Mal machst du wieder besser. Denn Noten werden immer besser. Und ich habe eine Kraft entwickelt, die ich mir so nie hätte vorstellen können. Und das hat meine Mutter absolut richtig gemacht. Ja, sie konnte zwar mir nicht viel bieten, aber was sie getan hat, war bedingungslose und unkonditionierte Liebe. Und die habe ich auch für mich genutzt, um eben etwas zurückzugeben in der Gesellschaft. Und wenn wir in der heutigen Zeit sind, dann haben wir eben viele dieser Attribute eben im Erwachsenenleben mit angebracht, also ins Erwachsenenleben mit eingebracht und wundern uns dann, woher kommt das? Ne? Stephanie Stahl schreibt ja auch, das Kind in Finden muss Heimat finden. Robert Lustig und schreibt auch, Serotonin-Dopamin-Haushalt bei Kindern, wie sie eben von Kindesbeinen auch schon getriggert werden. Und Gabor Maté beschreibt das Phänomen in seinem Buch The Myth of Normal auch wunderbar, wieso wir heute so abgestumpft sind im Bereich Emotionen, weil wir eben als Kinder so erzogen werden. Und ich glaube, diesen Teufelskreis durchzubrechen, um eben von der abgestumpften Gesellschaft in eine ehrliche, emotionale, liebende, fühlende Gesellschaft zu werden. Ja, eine Gesellschaft des Zusammenhalts, des Brückenbaus, ja. Mein Serotoninhaushalt wird besser, wenn ich dich nicht durch einen Bildschirm sehe, sondern wenn du hier bist im Raum und wir uns einfach, wie ich deinen Körper, wenn ich mal kurz deine Hand berühren darf, ja, das ist das größte Organ, die Haut. Solche Sachen vernachlässigen wir alle. Und ich finde, wir sollten alle wieder so ein bisschen zu dem zurückkommen, was wir verloren haben. Und wenn wir das eben tun und das in der Arbeitswelt anwenden, dann werden wir auch natürliche Führungskräfte, weil wir entwickeln auch so ein Leadership, wo andere Menschen dir folgen möchten, weil du so toll bist, ja. Und dann hast du Follower und die Leute sagen, boah, ich unterstütze das, was du machst, ja. Und deswegen sehe ich das nur als positiven Aspekt an, also für einen selbst. Wird man dadurch stigmatisiert? Ja, klar. Es gibt Leute, die sagen, du bist zu emotional, du bist zu, besonders Frauen, wenn du einen Outburst hast, wird gesagt, du bist zu emotional, oh ja, die ist ein bisschen crazy. Bei Männern wird gesagt, oh ja, der hat mal Tacheles geredet, finde ich super.
Absolut.
Allein die Abstrusität kommt ja auch noch mit dazu.
Absolut.
Ja, aber da gilt halt, das nennen wir eine Antidiskriminierung, intersektionelle Betrachtung. Wenn ich einen Outburst habe als männlich gesehene Person, wird sagen, ah ja, der Tacheles mal reden. Wenn du das hast, wirst du eher als crazy und so weiter abgestempelt. Und weil du eben eine Frau bist und eben in der Intersektion, eben in der Führung nochmal eine Minderheit bist. Ne? Und bei mir ist es ja nicht so. Und deswegen komme ich jetzt vom 1 und 100 ins 1000 und mir ist wichtig, immer so gesamtübergreifend das Thema besser zu beschreiben, damit wir uns überlegen, wo kommt dieses Abgestumpfte und dieser Resilienzmuskel überhaupt her.
Ja. Du hast auch vorhin davon gesprochen, dass dich natürlich auch des Öfteren Hass erreicht. Das Wort hat mir kurz gefehlt, dass dich auch Hass erreicht. Wie gehst du damit um? Und das war ja mit Sicherheit auch ein Lernprozess. Also vielleicht kannst du kurz beschreiben, wie war es am Anfang und wie ist es vielleicht heute, damit umzugehen?
Also Hass begleitet mich wirklich mein ganzes Leben lang schon. Sei es in verschiedensten Formen. Hass kann in Form von physischer Gewalt, psychischer Gewalt, von Diskriminierung in verschiedensten Formen auftreten. In meiner Kindheit war das oft so, wenn ich zum Beispiel mit vielen Mädchen gespielt habe oder sehr ambivalent war als männlich gelesene Person, dann wurde ich von den Jungs sehr stark ausgegrenzt, also beleidigt, geschlagen, bespuckt, bis ich dann meine Queerness abgelegt habe, mehr meine Migrationsbiografie angenommen habe und gesagt, nee, ich bin vielleicht doch dieser türkische Junge, bin ich jetzt ein türkischer Junge, der sich aus in der Bubble der Armut betrifft, mit den anderen türkischen Jungs abhängt und wir alle waren mega frustriert über die generelle Situation, aber es gab keine Lösung. Da habe ich mich da ein bisschen, das nennt sich dann auch Passing, also ich habe mich angepasst, meine Identität abgelegt und angepasst und da wurde ich akzeptiert. Wurde ich akzeptiert, gab es deutsche Personen bei uns zum Beispiel bei uns auf dem Bolzplatz, die wurden dann ausgegrenzt und ich fühlte mich da schon immer unglaublich schlecht und ich erinnere mich noch an einen Tag, wo ich dann wirklich gesagt habe, ich kann dieses ganze, ich habe dann wirklich gestritten mit 10 Leuten auf dem Bolzplatz, weil der Tim, ein sehr guter Kumpel von mir damals mit 14, auf den Bolzplatz kommen wollte und mir gesagt wurde, du darfst hier nicht spielen, das ist unser Bolzplatz. Ich habe dann so mit der ganzen Bolzplatz gestritten. Die meinten dann so, hey, wie kannst du dich gegen uns aufbürden? Du bist ja wie Deutsch. Ne? Das war tatsächlich so ein Moment, wo ich, so ein Make-or-Break-Moment beschreibe ich das immer, wo ich sage, das hat mir nochmal in meiner Karriere, also in meinem Werdegang sehr geholfen. Und was mir noch sehr geholfen hatte, war, also es war einmal im Umgang mit Hass, also wirklich für die eigene Wahrheit einzustehen. Ich hatte auch viele Rückschläge. Also die Leute, besonders wenn du nur mit einer Frau aufwächst, auch in der türkischen Community, hat diese Familie einen geringeren Stellenwert, weil es keinen Mann gibt, der eben ein Sprachrohr für die Familie ist. Zumindest war das bei uns so. Ich will jetzt nicht pauschalisieren, aber bei uns war das so. Und dadurch hast du auch von den Kindern wurdest du nicht ernst genommen. Ne? Also du wurdest dann schon eher mal kassiert, eine Faust oder irgendwie mal beleidigt, als jetzt ein Kind, der eben ein stärkeres patriarchalisches Familiensystem hatte. Und irgendwann kommst du halt da raus und dann in der queeren Community war es auch nicht anders. Ich war der Türkische in der queeren Community auch schon mal so, okay, du bist, irgendwie passt ja nicht ganz zu uns. Und in der queeren Community gibt es auch sehr viel, innerhalb der queeren Community sehr viel Stigmatisierung. Und dann in der Karriere war es dann unterschiedliche Sachen. Da war es dann meistens der, ich habe ja zwei Ausbildungen auch abgebrochen, bevor ich dann auch gewechselt habe, eben genau wegen solchen Attributen. Mir wurde gesagt, ich wäre faul, mir wurde gesagt, ich wäre aggressiv, mir wurde gesagt, ich könnte meinen Job nicht tun. Und heute werde ich von den erfolgreichsten und größten Konzernen der Welt wie Google und Adobe und was weiß ich überall abgeworben, werde überall in den Zeitschriften zitiert. Irgendwas scheine ich ja doch richtig gemacht zu haben. Und was ich jetzt damit sagen will, ist, dass, also, dass es in der Kindesbein stattgefunden hat im Arbeitsleben und heute immer noch. Ich hab vor kurzem eine Bibel nach Hause geschickt bekommen, als ich eine Auszeichnung gewonnen hatte. Und da wurde mit der Auszeichnung, und da hat irgendwann meine Adresse mitbekommen, eine Bibel mir nach Hause geschickt. Ich habe die Bibel genommen und ich habe einen Talk daraus gemacht und gesagt, wie passt überhaupt Religion und LGBT zusammen? Lass uns zusammensetzen. Ich habe einen Imam eingeladen, einen türkischen Imam, und wir haben gemeinsam über Queerness geredet. Und auch hat er im Koran so ein bisschen zitiert, was eben für Phrasen, was für, nicht Zitate, aber ich weiß nicht, da gibt es eine bestimmte Suren, nennt sich das, glaube ich, eine bestimmte Beschreibung gibt, und hat mir dann erklärt, dass es völlig okay ist. So, ich finde, ich so, okay, danke. So, Religion kann was Schönes sein. Und was ich sagen will, ist, Hass wird besonders, also ist vorhanden, aber du entscheidest, wie du mit Hass umgehst. Wie nah lässt du es ran? Was macht der Hass aus dir? Du bist nicht der Hass, sondern der Hass ist einfach nur etwas, was existiert. Entweder du nimmst ihn und wandelst ihn in etwas Gutes um, oder du lässt ihn sein, aber ich würde immer gucken, dass du halt den Resilienzmuskel aufbaust. Ne? Und den schaffst du halt eben, wenn du dich exzessiv mit solchen Systemen beschäftigst, in denen wir uns befinden. Ja. Weil als ich verstanden habe, dass nicht ich das Problem bin, sondern die Gesellschaft, in der ich reingeboren worden bin, einfach toxisch ist in vielen Sichtweisen, habe ich verstanden, bin ich mit so einer Leichtigkeit, auch mit ganz viel Hass oder mit Kommentaren umgegangen, die mir überhaupt nichts antun. Also ich habe da alles abgelegt, weil ich eben gesagt habe, ich weiß doch genau, was für eine Kindheit du hattest. Ja, wenn dich das triggert, wenn dich das triggert, dann weiß ich genau, wie deine Eltern waren. Und ich weiß genau, wie deine Freunde waren. Dann brauchst du mir gar nicht viel erzählen, weil das ist kein menschliches Verhalten. Das ist konditioniertes Verhalten. Und da gehe ich mit der Leichtigkeit um. Deswegen kann ich mit rechtsradikalen Leuten am Tisch sitzen, mit Misogenen. Und ich werde versuchen, nicht in der Spaltung, also in der Unterschiedlichkeit, eine Brücke zu bauen, sondern in unsere Gemeinsamkeit. Ganz oft komme ich dann über die Armut zum Beispiel. Und viele treffen sich dann auf der Armutsebene und sagen, du bist auch, bei mir war das so und so, bei mir auch. Und dann fängt der Dialog an. Okay, du bist anders als die anderen. Dann fangen sie wieder an zu spalten, aber zumindest habe ich einen Dialog geschafft, ne?
Absolut.
So kann ich dir meine Reise beschreiben von mit Hass in der Kindheit, Hass in der Jugend, Hass im heutigen Alter. Und ich habe mit dem Hass eben ein Mitgefühl mit mir selbst, Mitgefühl mit dem anderen entwickelt und dadurch eine Resilienz. Und ich gehe mit einer unglaublichen Leichtigkeit und Liebe durchs Leben, die mir keiner nehmen kann.
Genau. Also bei allen Unterschiedlichkeiten immer darauf zu schauen, was sind unsere Gemeinsamkeiten, was sind unsere Verbindungen, die wir trotz aller Unterschiedlichkeiten ja immer irgendwie haben. So?
Immer.
Ja. Genau. Ich würde jetzt
nicht in die Spaltung, sondern in den Zusammenhalt zu gehen.
Genau. Ja. Ja. Ich würde jetzt zu der Frage kommen, die mein Gast zuvor gestellt hat. Es ist schon eine Weile her, dass Michael die Frage gestellt hat. Seine Frage war, wann hast du dich das letzte Mal so richtig gespürt?
Wann habe ich mich so mal... Ich bin seit neuestem in einer Beziehung und ich habe so Liebe wieder für mich entdeckt. Genau, ich bin seit neuestem verliebt und tatsächlich habe ich dort wieder, ich war mir so dankbar, dass ich die Möglichkeit bekomme, so viel fühlen zu dürfen. Genau. Und das war so das, der Moment, wo ich mich das wirklich dachte, boah, krass, das bedeutet, Mensch zu sein. So, boah, dass ich so viel fühlen kann in jeder, alles, mein ganzer Körper kribbelt, mein Herz schlägt schneller, ich werde rot. All diese Sachen, die kannte ich gar nicht mehr von mir. Und das war das, das waren viele, viele Momente, wo ich mich wieder richtig, richtig gespürt habe. Ja.
Wie schön. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall, dass dieses Gefühl anhält, dieses Verliebtheitsgefühl. Dann bist du jetzt an der Reihe, meinem nächsten Gast eine Frage stellen zu dürfen.
Wir haben für heute viel über Emotionen geredet und ich würde gerne wissen, wann hast du das letzte Mal geweint?
Die Frage werde ich sehr, sehr gerne stellen. Und Emre, bevor ich jetzt zur letzten Frage komme, ich danke dir sehr für deine Zeit, für deine Inspiration, dafür, dass ich den Einblick in dein Leben haben durfte und dass du ganz viel geteilt hast von deinem Weg, wo ich sicher bin, dass es auch anderen Menschen auf ihrem Weg helfen wird. Also vielen Dank dafür.
Danke dir, Sarah, dass du auch so einen wunderbaren Podcast machst, der sich rund um Ehrlichkeit und Menschlichkeit dreht und wo wir einfach mal alle unsere Titel und zugesprochene Identitäten ablegen können, einfach wirklich mal ausatmen können, Mensch sein dürfen. Und deswegen vielen Dank auch an dich.
Danke für die lieben Worte. Dann komme ich jetzt zur letzten Frage. Und das ist die Frage, mit der wir begonnen haben. Wer bist du?
Ich bin ich bin Mensch, ich bin glücklich, bin happy, ich bin verliebt, ich bin traurig, ich bin positiv, ich bin wütend, ich bin ehrlich, ich bin liebevoll. Ich bin meine Gefühle und Emotionen und ich glaube, das zeichnet mich als Mensch aus.